Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio Dieres. Zehn Schweizer Regionen wollen Parks von nationaler Bedeutung werden. Übers Land verteilt, vom Chasseral bis ins Wallis, vom Thunersee bis zum Silwald. Die Airline Swiss und der Reiseveranstalter Kuoni vereinbaren eine strategische Partnerschaft. Kuonis Edelweißflieger kommen dabei zu Swiss. Der Fußballverband bringt letzte Tickets für die Schweizer Gruppenspiele und das Volk. Wer kaufen will, braucht wohl viel Losglück. Und die zerstrittenen Parteien Kenias verhandeln immer noch hinter verschlossenen Türen. Das Alltagsleben im Land kann von seiner Normalität jederzeit in neue Gewalt kippen. Um 13 Uhr, die Kunden wollen es scheint immer größer, immer schneller und immer verrückter. Thomas Bieger, Tourismusprofessor und Jungfraubahnpräsident über Riesenressorts, Turbolifte, Glastürme und andere neue Touristenattraktionen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Roger Brändling.
In 10 Regionen der Schweiz sollen Parks von nationaler Bedeutung entstehen. So viele Gesuche sind bis zur Eingabefrist Ende Januar beim Bund eingegangen. Bis im Spätsommer will das zuständige Bundesamt entscheiden, welche Projekte die Anforderungen erfüllen und somit Anspruch auf finanzielle Unterstützung und das markengeschützte Naturpark-Label haben. Zu den 10 Gesuchen, welche die Kantone eingereicht haben, gehören unter anderem die Projekte für den Park Ela in Graubünden, für den regionalen Naturpark Gantrisch in den Kantonen Bern und Freiburg oder auch für den Landschaftspark Bintal im Wallis. Elmar Plotzer.
Ob ein Projekt das Label des Naturparks von nationaler Bedeutung erhält, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein hoher Wert der Natur- und Kulturlandschaft wird erwartet. Die Bevölkerung und lokale Behörden müssen das Projekt unterstützen und der künftige Naturpark soll professionell gemanagt werden. Es sei aber durchaus möglich, dass alle 10 eingereichten Projekte diese Kriterien erfüllen, erklärt das Bundesamt für Umwelt. Und dies könnte finanzielle Konsequenzen haben. Das Unterstützungsbudget des Bundes ist nämlich begrenzt, in diesem Jahr auf 3,5 Millionen Franken. Ab 2012 wird es jährlich 10 Millionen Franken betragen. Wenn viele Projekte akzeptiert werden, dann wird die Bundesunterstützung für den einzelnen Park eher bescheiden ausfallen. Und bereits im nächsten Jahr können weitere Naturparkprojekte eingereicht werden.
Die Zürcher Kantonalbank hat die weltweite Finanzkrise bisher relativ unbeschadet überstanden. Der Konzerngewinn der ZKB sank im letzten Jahr um rund 10% auf 843 Millionen Franken. Dies ist aber dennoch das zweitbeste Resultat in der bald 138-jährigen Geschichte der ZKB. Die Bilanzsumme der größten Kantonalbank der Schweiz liegt zum ersten Mal über der 100-Milliarden-Grenze, wie die ZKB mitteilt. In der Schweizer Reisebranche gibt es Bewegung. Swiss übernimmt im Herbst die Ferienfluggesellschaft Edelweiss Air mit ihren 4 Flugzeugen von Kuoni. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Die 240 Angestellten von Edelweiss Air werden übernommen. Zudem soll Edelweiss Air als eigenständige Gesellschaft mit eigener Geschäftsleitung weitergeführt werden. Ab dem nächsten Jahr kann Kuoni seine Hotelauswahl auch über die Internetseiten von Swiss anbieten. Die Teuerungsrate in der Schweiz hat den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. Über das Jahr gerechnet betrug sie im Januar 2,4%. Im Vergleich zum Vormonat ist die Teuerung im Januar um 0,3% zurückgegangen. Dies habe nicht zuletzt mit den tieferen Preisen für Kleider und Schuhe im Ausverkauf des Detailhandels zu tun, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. In 120 Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz und Österreich. Der Ansturm auf Tickets ist nach wie vor riesig. Jetzt kommt die nächste Chance. Der Schweizerische Fußballverband verkauft einen Teil seines Kontingentes, insgesamt rund 16.000 Tickets. Wie man eine dieser begehrten Eintrittskarten erhält, erklärt Sportredaktorin Michelle Burch.
Ab morgen um 12 Uhr bis nächsten Samstagmittag kann man sich im Internet für die Tickets bewerben. Peter Gilliron, Generalsekretär des Verbandes.
Man muss auf die Internetseite des Fußballverbandes gehen. Das ist www.football.ch. Und dort gibt es ein Antragsformular und man muss dann ganz einfach die Anweisungen befolgen, die auf dieser Internetseite zu finden sind.
Nicht relevant ist, wann man sich innerhalb der nächsten Woche für die Tickets bewirbt. Relevant hingegen ist, ob man zu den treuen Fans der Schweizer Nationalmannschaft gehört. Fußballbegeisterte, die mindestens 8 der 16 letzten Spiele der Nationalmannschaft besucht haben, werden bei der Kartenverteilung bevorzugt behandelt. Dies muss man aber belegen können. Peter Gillieron.
Am besten mit Tickets, mit Reiseunterlagen. Wir haben die Erfahrung schon gemacht bei der WM 2006, bei der Zuteilung von Karten. Und da ist eigentlich die Aktion gut gelungen. Die Leute haben das sehr gut belegen können und wir hatten keine Schwierigkeiten damit.
Die restlichen Tickets werden per Zufallsprinzip verteilt. Interessierte können einen Antrag für Tickets zwischen 70 und 400 Franken stellen. Ob man zu den Glücklichen gehört, die Eintrittskarten kaufen können, informiert der Verband bis Mitte März.
6 Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Peking wirft die Organisation Reporter ohne Grenzen China vor, die Menschenrechte dauernd zu verletzen. Die Versprechen, die bei der Kandidatur für die Spiele abgegeben worden waren, seien nicht eingehalten worden. Zudem seien 30 Journalisten und rund 50 Internetautoren im Gefängnis. 180 ausländische Korrespondenten seien im vergangenen Jahr in China festgenommen, angegriffen oder bedroht worden. Zudem seien tausende politische Häftlinge in Haft. Die ermordete pakistanische Oppositionsführerin Benazir Bhutto ist nicht durch Schüsse ums Leben gekommen. Sie erlag einer schweren Kopfverletzung. Die Untersuchung des britischen Scotland Yard zeigt nämlich, dass Bhutto durch die Wucht der Bombenexplosion in ihrer Nähe mit ihrem Kopf gegen die Wand ihres Wagens schlug und dadurch starb. Ein Selbstmordattentäter hatte diese Bombe gezündet. Die Ergebnisse der britischen Untersuchung stützen die Darstellung der pakistanischen Regierung, die immer sagte, Bhutto sei an Kopfverletzungen gestorben. Bhuttos Partei jedoch bestreitet das Untersuchungsergebnis. Deutschland bleibt Weltmeister im Export. Im letzten Jahr stiegen die deutschen Ausfuhren um nicht weniger als 8% auf 970 Milliarden Euro, womit sich Deutschland erneut vor China den Spitzenplatz sicherte.
In einigen Regionen will man also neue Naturparks einrichten. In anderen Gebieten hat man sich nicht zu diesem Schritt entschließen können. Auch dafür gibt's gute Gründe. Wir zeigen's an realen Beispielen. Und weitere Stichworte: Achtung Hochspannung. Zwischen Murten und Neuenburger See wächst der Widerstand gegen eine neue Überlandstromleitung. ZKB okay. Die Zürcher Kantonalbank ist nach der Sulzer-Affäre wieder auf Kurs. Edelswiss, die Fluglinie und der Reiseveranstalter Kony vereinbaren eine strategische Partnerschaft. McCain for President, doch viele Republikaner können nur wenig mit ihrem Favoriten anfangen. Kenia-Alltag, das afrikanische Land ist auf einem schmalen Grat zwischen Normalität und Katastrophe. Und unsere Tourismusorte müssen sich einiges einfallen lassen, um konkurrenzfähig zu bleiben, sagt Tourismusprofessor und Jungfraubahnpräsident Thomas Bieger. Einen Glasturm auf dem kleinen Matterhorn zum Beispiel oder einen Expresslift aufs Jungfraujoch. Touristische Visionen, Albträume und Realitäten sind Stoff fürs Tagesgespräch um 13 Uhr. Einen Nationalpark im Unterengadin hat die Schweiz schon seit Jahrzehnten. Jetzt sollen weitere Regionen mit Naturparks belebt werden. 10 Gesuche wurden beim Bund eingereicht. Jedem Gesuch gingen jahrelange Vorbereitungsarbeiten voran. Und es zeigte sich, dass der Spagat zwischen Naturschutz und mehr Wertschöpfung für die Randregionen kein einfacher ist. Besonders schwer haben es die Initianten oft, die Bevölkerung zu überzeugen, wie Beispiele in der Ostschweiz zeigen. Roland Wermerlinger.
Von einem Klangweg bis zu Wildblumen-Exkursionen. Die Ideen für einen Naturpark im Toggenburg waren da. Jahrelang hatte man dafür geweibelt, Workshops organisiert, Gemeinden und Bevölkerung orientiert. Das wirtschaftlich gebeutelte Toggenburg sollte sich den Aufschwung mit dem holen, was es hat, der schönen Landschaft. Doch das Projekt kam wohl weniger als Wirtschaftsprojekt, sondern eher als Naturschutzprojekt an. Auf jeden Fall machten die Bergbahnbetreiber, flankiert von den Bauern und der regionalen SVP, dagegen mobil. Zu viele Einschränkungen, zu viele Auflagen und Vorschriften befürchteten sie. Und immer wieder wurde das Bild der Käseglocke bemüht, unter die man sich nicht stellen wolle. Als dann erste Gemeinden schon kleinste Kredite verweigerten, war das vor einem Jahr das frühe Aus für den Naturpark Toggenburg. Und Tourismuspräsident Hans-Peter Schück weinte ihm keine Träne nach.
Dass der Naturpark als solche in diesen Dimensionen nicht kommt, also mit all diesen Ängsten, die wir gewesen sind, zum grössten Teil wahrscheinlich sogar berechtigte Ängste, kann ich nicht sagen, es ist schlimm, dass er nicht kommt.
Wenige Monate später wurde in Graubünden der bisher grösste regionale Naturpark eröffnet, der Park Ela im Oberhalbstein und Albulatal. Mit über 600 Quadratkilometern Fläche, ein paar Mal so gross wie der Nationalpark. Ängste und Widerstände wie im Toggenburg sind Park Ela-Projektleiter Dieter Müller nicht fremd. Er setzt deshalb ganz bewusst auf die kleinen Schritte. Die nächsten Jahre gelten als Versuchsbetrieb, als Probegalopp.
Ich denke, Zeit ist ein wichtiges Argument, um auch Erfahrungen zu sammeln, was denn das an Chancen bietet, was das an Wertschöpfung bringt. Zeit auch, um Angebote aufzubauen, sich eine Position im Tourismuskuchen zu sichern.
Schon nach 2 Jahren steigen die Logiernächte in der wirtschaftlich darbenden Region. Man schwimmt auf einer Sympathiewelle. Dieter Müller, der im Moment noch einzige Angestellte, ist laufend daran, den Park aufzubauen. Ein Informationszentrum muss her, Angebote für Ferien rund um Berge und Moore müssen kreiert werden. Solange es noch kein Geld vom Bund gibt, streckt man sich nach ein paar hunderttausend Franken vom Kanton, den Gemeinden, der Berghilfe. Und das, was zum vorzeitigen Abbruch im Toggenburg führte, das sind auch die Knackpunkte im Park Ela. Wie ist das Skigebiet Savonin und seine Ausbaupläne mit einem Naturpark vereinbar? Wie das Projekt für einen Steinbruch für Bahnschotter? Was ist mit den Ideen für Wasserkraftwerke im Albulatal? Alles Projekte, die die Kategorie Naturpark, im Unterschied zum Nationalpark, zulässt, betont Dieter Müller. Wirtschaftliche Entwicklung sei eben möglich in einem Naturpark. Trotzdem bleibt die große Frage immer wieder, wo die Grenze ist.
Der Stromverbrauch in der Schweiz wächst und wächst und die Stromversorgung droht deshalb instabil und unsicher zu werden. Um diesem Problem zuvorzukommen, wollen die Energieunternehmen neue große Hochspannungsleitungen bauen. Die Westschweizer EOS plant je eine durchs Wallis und eine entlang des Murten- und des Neuenburger Sees zwischen Kalmitz und Yverdon. Jetzt formt sich aber großer Widerstand gegen die Projekte, vor allem im Kanton Freiburg. Patrick Mühlhauser.
Der Weiler Burg oberhalb von Murten. Hier leben etwa 50 Menschen, auch Charlotte Schön. Gleich neben ihrem Haus geht es hinab in den Burggraben, eine verwilderte Landschaft, durch die ein Bächlein fließt. Nun soll mitten durch diese Idylle eine Hochspannungsleitung führen.
Das ist eine Verschandelung von der Gegend, weil bis jetzt ist eben der Burggraben immer von der Gemeinde geschützt worden. Und jetzt plötzlich wird er zum grossen Teil rigoros einfach abgeholzt. Da ist dann fort.
Ärgert sich Charlotte Schön. Wie sie haben mehrere hundert Personen zwischen Galmitz und Yverdon Einsprache erhoben. Die Dimensionen der geplanten Hochspannungsleitung sind eindrücklich. Die Strommasten sind mit 90 Metern fast so hoch wie etwa das Berner Münster. Die Drähte ziehen sich auf einer Breite von 30 Metern wie eine Autobahn durch die Luft. Warum die Stromleitungen nicht in den Boden verlegen, fragt sich Charlotte Schön.
Dass man solche Leitungen noch über Menschen überzieht, über Land, über Wald, über Tier, das ist einfach, das ist altmodisch, das ist wirklich altmodisch.
Die Leute in Burg fürchten sich auch vor gesundheitlichen Schäden. Immerhin würden 12 Kinder im Weiler wohnen.
Und ein Haus ist so noch betroffen. Dort wohnt ein Baby, ein 3-Jähriges und ein 5-Jähriges. Die sind 30 Meter neben dieser Hochspannungsleitung. Und die Kinder müssen einfach vorziehen, weil die Gefahr, an Leukämie zu erkranken, ist einfach viel zu gross.
Charlotte Schön schüttelt den Kopf.
Es ist einfach unbegrifflich. Es ist unbegrifflich.
Im Hauptsitz des Westschweizer Energieunternehmens EOS in Lausanne hat man Verständnis für die Wut der Anwohnerinnen und Anwohner, aber
tout le monde est d'accord ou souhaiterait habiter près d'une entrée d'autoroute ou près d'une gare sans pour autant subir sur le plan visuel les nuisances qui y sont liées.
Mit dem Strom sei es wie mit den Autobahnen oder den Zügen. Alle möchten profitieren von einer nahegelegenen Autobahnauffahrt oder einem Bahnhof ohne gestört zu werden, sagt Mediensprecherin Chantal Epinay. Energiemäßig herrscht in der Schweiz ein Röstigraben. 380 Kilovolt Höchstspannungsleitungen sind in der Deutschschweiz zu Genüge vorhanden. In der Romandie hingegen gibt es nur eine Leitung entlang des Genfersees. Das Risiko eines Blackouts, eines totalen Stromausfalls, wie das 2005 in der Romandie der Fall war, sei sehr groß, weil man vom Rest der Schweiz abgeschnitten sei, so Epinay. Nun versucht die EOS, das Loch im Stromnetz zu stopfen, mit einer Leitung durch das Wallis und einer dem Neuenburger See entlang. Ein Gutachten des Bundesamtes für Energie bestätigt die Dringlichkeit dieser beiden Leitungen. Allerdings äußert sich der Bund weder zur Linienführung noch zur Art der Leitung. Für die EOS ist klar, eine Bodenverlegung komme nicht in Frage, weil dies zu teuer und für Unterhalt und Reparaturarbeiten zu schwierig sei.
Vous passez d'un délai d'une journée à deux journées pour une solution aérienne à une semaine voire parfois un mois pour la solution câblée.
Eine Panne sei bei einer Hochspannungsleitung innerhalb von 1 bis 2 Tagen behoben. Bei einem Kabel im Boden könne es bis zu einem Monat dauern, begründet Chantal Epinay. Entscheiden über das Projekt wird das Bundesamt für Energie. Sind die erbosten Bürgerinnen und Bürger mit dem Entscheid nicht einverstanden, bleibt ihnen immer noch der Weg vor den Richter.
Wir sind bereit, das vor das Bundesgericht zu ziehen, auf jeden Fall. Wir gehen da nicht lang.
Sagt Charlotte Schön aus Burg bei Murten.
Noch vor einem Jahr hatte die Zürcher Kantonalbank vor allem mit undurchsichtigen Geschäften von sich reden gemacht. Die Bank hatte mit Optionendeals Firmen wie Sulzer und Converium an Anleger mit feindlichen Übernahmeabsichten ausgeliefert und sich damit einen großen Imageschaden zugezogen. Heute nun mit ausgewechselter Konzernspitze präsentiert die größte Kantonalbank der Schweiz das zweitbeste Ergebnis ihrer Firmengeschichte. Ist also alles okay bei der ZKB? Manuel Rentsch berichtet.
Die Krise im vergangenen Jahr hat vor allem Spuren in der Geschäftsleitung hinterlassen. Rund die Hälfte des Spitzenmanagements ist in den letzten Monaten ausgewechselt worden. Heute Morgen präsentierten sich gleich 4 neue Geschäftsleitungsmitglieder. Mit diesen Personalrochaden wollte die Bank ein Zeichen setzen. Sie wollte auch einen Schlussstrich unter die umstrittenen Geschäfte ziehen. Urs Oberholzer, Präsident des Bankrates.
Die vordringlichste Aufgabe des Bankrates im vergangenen Geschäftsjahr war es, die ZKB möglichst rasch in ruhige Bahnen zurückzuführen.
Die ZKB wurde im letzten Jahr vor allem kritisiert, weil sie als Steigbügelhalterin eine Teilübernahme von Sulzer ermöglichte. Die Aufsichtsbehörden untersuchen das damalige Geschäftsgebaren. Die Eidgenössische Bankenkommission will noch in diesem Jahr das Ergebnis vorlegen. Bereits jetzt steht fest, dass die ZKB die Risikokontrolle verbessern muss. Dies eine weitere Baustelle. Nochmals Urs Oberholzer.
Corporate Governance und Risikomanagement sind angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten die Themen in der Finanzwelt. Schwächen in genau diesen neuralgischen Bereichen haben eine ganze Reihe von Banken ins Schleudern gebracht.
Die ZKB hat noch eine weitere Baustelle. Die Politik macht Druck. Der Ruf nach einer Privatisierung ist lauter geworden und damit würde die Staatsgarantie wegfallen. Hinzu kommen politische Initiativen mit der Forderung nach einer Verschlankung des Bankrates. Es geht also letztlich um die Kontrolle der Bank und um die Frage nach der Rolle, welche die Staatsbank in Zukunft spielen soll. Die ZKB-Führung ringt um Antworten.
Noch in diesem Jahr wird sich die ZKB ein neues Leitbild geben. Die in unserer Bank geltenden Werte sollen darin ein stärkeres Gewicht erhalten. Das Leitbild ist ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung unserer Strategie.
Angesichts der Turbulenzen ist ein weiteres großes Projekt fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die ZKB will ihr Computersystem mit demjenigen der Waadtländer Kantonalbank zusammenlegen. Es ist eines der ehrgeizigsten Informatikprojekte der Schweiz. Das Projekt ist bisher nur eher schleppend vorangekommen.
Swissund Kuoni spannt zusammen. Kuoni wird künftig direkt auf der Internetseite der Swiss Hotels anbieten und die Swiss will die 4 Flugzeuge der Edelweiss Air von Kuoni übernehmen. Das ist ein deutliches Zeichen, dass die Zeit der guten alten Chartergesellschaften vorbei ist. Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer berichtet.
Vorbei sind sie die Zeiten, als man mit der günstigen, aber eher etwas alten Chartermaschine in die Ferien nach Mallorca flog. In den 70er und auch noch den 80er Jahren waren Charterfluggesellschaften rentabel. Doch inzwischen müssen sie gegen harte Konkurrenz anfliegen. Zuerst gegen Billigfluggesellschaften wie EasyJet oder Ryanair, seit ein paar Jahren auch gegen die etablierten klassischen Liniengesellschaften, die die Preise ihrer Europaflüge auf Billig-Airline-Niveau gesenkt haben. Die Linien-Airlines haben erkannt, dass sich mit dem Chartergeschäft gutes Geld verdienen lässt, weil man eben von Synergien mit den eigenen Kurz- und Mittelstreckenflotten profitieren kann. Vor diesem Hintergrund ist der letzte Woche in Deutschland angekündigte Zusammenschluss der Billigtochter der Lufthansa mit dem Flugteil des Reisekonzerns TUI und Eurowings zu sehen. Vor diesem Hintergrund hat der nationale Kuoni-Konkurrent Hotelplan den eigenen Ferienflieger Belair an die deutsche Air Berlin angedockt. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt eben auch das Zusammenrücken der Swiss mit Kuoni zu sehen. Swiss übernimmt die 4 Maschinen der Kuoni-Chartergesellschaft Edelweiss Air. Kuoni löst sich damit ein Problem in der Schweiz. Das Schweizer Geschäft des international tätigen Reisekonzerns läuft schlecht, unter anderem auch, weil es Kuoni nicht schafft, die Flugzeuge von Edelweiss zu füllen. Im Verbund mit der Swiss, deren Flugzeuge im letzten Jahr sehr gut ausgelastet waren, dürfte dies in der Tat besser gelingen. Dass Kuoni Hotels ab nächstem Jahr auch direkt auf der Homepage der Swiss zu buchen sind, wird Kuoni ebenfalls zusätzliche Einnahmen bescheren. Dieser Schritt richtet sich vor allem gegen die Reisebürobranche, die die breite Kuoni Hotelpalette bis jetzt exklusiv im Angebot hatte. Etwas verwirrend ist, dass Swiss jetzt mit Kuoni zusammenarbeitet, während ihre Muttergesellschaft Lufthansa mit der grossen Kuoni Konkurrentin TUI zusammenspannen will. Laut Branchenexperten ist die Zusammenarbeit von Swiss mit Kuoni unproblematisch, weil sie auf die Schweiz beschränkt und damit viel kleiner ist als die angestrebte Charterpartnerschaft von Lufthansa mit TUI. Zu klein, um den grossen Lufthansa-Konzern zu stören.
Kaum jemand in den USA kann John McCain noch zurückhalten. Der 71-jährige Senator aus Arizona steht als republikanischer Präsidentschaftskandidat so gut wie fest, seit gestern Abend sein Hauptrivale Mitt Romney aufgegeben hat. John McCain wird im November ein starker Gegner sein für den demokratischen Kandidaten oder die Kandidatin. Er ist nämlich bei unabhängigen Mittewählern beliebt. Aber genau das ärgert einen Teil seiner eigenen Partei. Von ganz rechts schlägt ihm offene Ablehnung entgegen. Max Ackermann.
Wenn Rush Limbaugh den Namen John McCain nur schon hört, speit der ultrakonservative Scharfmacher Gift und Galle.
If down the road I think that our candidate's going to be no different than Hillary Obama, I'm, you know, just content to let the
Democrats. Wenn unsere Kandidaten sich nicht von Hillary Clinton und Barack Obama unterscheiden, dann sollen doch gleich die Demokraten ran und den von ihnen angerichteten Saustall selber ausmisten, schimpft der Star der rechten Radio-Talkmaster. Und übersieht dabei geflissentlich, dass die letzten 8 Jahre einer der ihren das Land geführt hat. Doch Hass macht blind und Hass ist es, was John McCain von ganz rechts außen entgegenschlägt. Dazu komme der Wunsch nach ideologischer Reinheit, sagt Professor Dan Schnur, Politologe an der Uni Berkeley und einst John McCains Wahlkampfmanager.
There is a very strong school of thought and it is growing stronger among conservative Republicans.
Wie einst 1964, als Barry Goldwater die Präsidentenwahl verlor und wie 1976, als Ronald Reagan in den Vorwahlen scheiterte, sehen immer mehr konservative Republikaner auch 2008 als eine Art Zwischenwahl, die man verloren gibt, um dann 4 Jahre später gestärkt und gereinigt an die Macht zurückzukehren. John McCain ist für diese Leute nur ein halber Republikaner, in der Ausländerfrage zu liberal, in der Wirtschaftspolitik zu unzuverlässig, bei gesellschaftlichen Themen wie Abtreibung oder Rechte für Homosexuelle zu aufgeschlossen und übel nimmt man dem einst in Vietnam selber schwer misshandelten Kriegshelden sogar, dass er heute jegliche Foltermethoden strikt ablehnt. John McCain weiß selber, dass er beim rechten Parteiflügel ein Problem hat.
Do we have a lot of work to do to unite the entire party? Sure. I've been involved in many, many campaigns.
Aber er habe schon manche Wahlschlacht geschlagen und immer habe sich die Partei danach hinter den siegreichen Kandidaten geschart. Er sei zuversichtlich, dass es ihm auch diesmal wieder gelinge. So sicher ist das nicht. Die rechten Ideologen sind nach wie vor stark und die größte Gefahr für den Kandidaten McCain ist wohl, dass viele konservative Republikaner am Wahltag zu Hause bleiben könnten. Freuen würde dies die Demokraten, denn für sie wäre John McCain mit einer geeinten Parteibasis im Rücken ein ziemlich unangenehmer Gegner.
Seit Anfang Woche sitzen sich in Kenia die beiden zerstrittenen Parteien am Verhandlungstisch gegenüber. Hinter verschlossenen Türen im Serena Hotel in Nairobi versucht der frühere UNO-Chef Kofi Annan, den erbitterten Streit nach den Präsidentenwahlen von Ende Dezember zu schlichten, bisher vergeblich. Und während die Parteien verhandeln, vermittelt das Land einen völlig widersprüchlichen Eindruck. Ist es auf dem Weg zur Normalität oder steht es am Rande eines neuen Gewaltausbruchs? Eindrücke aus Kenia von Rudi Küng.
Über dem Serena Hotel in Nairobi steigt schwarzer Rauch auf. Ein Passant bemerkt zum anderen, wir warten auf weißen Rauch, der eine Friedenslösung anzeigt. Die Szene, dem Papstwahlprozedere nachempfunden, ist eine Karikatur in der Zeitung Standard. Tatsächlich wartet ein großer Teil der kenianischen Bevölkerung gebannt auf ein Verhandlungsergebnis. In den riesigen Slums der Hauptstadt etwa.
According to how we've known Raila won the election. So when people all of a sudden realize that the Kibaki is
king. Ihrer Meinung nach habe Odinga die Wahlen gewonnen. Als Kibaki zum Sieger erklärt worden sei, habe man sie um die Demokratie betrogen, meint ein junger Mann.
We've been robbed of our democracy.
Als Odinga-Anhänger wird er unbesehen der Luo-Volksgruppe zugerechnet und riskiert nun, von Kikuyu-Extremisten des Kibaki-Lagers angefeindet zu werden. Die Lage im Slum sei sehr angespannt, sagt er. Man wisse nie, ob man am nächsten Morgen noch aufwache.
You never know when tomorrow will come. You don't know whether you'll wake up. So the situation is just as risky as anything else.
Der Kontrast zur Geschäftigkeit im kosmopolitischen Nairobi könnte nicht größer sein. Wie eh und je verstopfen Luxuskarossen und fahrende Schrotthaufen die Straßen, wimmelt es auf den Trottoirs und Einkaufszentren von Leuten und warten zur Mittagszeit knapp bekleidete Frauen in den Restaurants auf ihre Sugar Daddies, ältere Herren mit Geld. Die Unbeschwertheit vieler Wohlhabender passt zu Kibakis scheinbaren Unbekümmertheit, wenn er seinen afrikanischen Kollegen versichert, die Justiz werde diese Streitigkeit lösen, wie viele frühere Wahldispute auch.
The Judiciary has over the years arbitrated many electoral disputes and the current one should not be an exception.
Viele allerdings fassen dies als Arroganz auf, angesichts des Leids, das hunderttausende Kenianerinnen und Kenianer seit Jahresbeginn erfahren müssen. Neben der andauernden offenen Gewalt und Zerstörung findet auch ein trostloser Treck auf den Hauptstraßen statt. Unzählige Flüchtlinge ziehen auf überladenen Fahrzeugen mit Sack und Pack und Kuh und Bett südostwärts und unzählige andere in der Gegenrichtung. Aus Angst, dass es noch schlimmer kommt, wollen die Leute nur noch zusammen mit ihrer eigenen Volksgruppe leben. Und während 300 kenianische Firmenchefs an einer beispiellosen Versammlung die verfeindeten Politiker zur Raison aufrufen, verkünden Kibakis Leute, das Wirtschaftswachstum werde mit 6% wohl 2 Punkte tiefer als projektiert ausfallen und kündigen angesichts leerer Hotels in Mombasa und in den Tierparks Propagandakampagnen an, um Touristen und Investoren zurückzugewinnen. Kofi Annan, der bisher unermüdliche Vermittler, hat einen anderen Eindruck vom gegenwärtigen Kenia.
As you looked over the beautiful Rift Valley, you asked yourself, how can such a beautiful country?
Als er über das schöne Rift Valley geflogen sei, habe er sich gefragt, wie ein so schönes Land mit so schöner Natur solche Grausamkeit und Unmenschlichkeit hervorbringen könne. Ob es Annan gelingt, Frieden zu stiften, ist jedoch fraglich.
Afrika-Korrespondent Rudi Küng.